Was kann man sich unter Turkmenistan vorstellen?
Fährst durch diese weiße Stadt, die irgendwie so völlig weg von dieser Welt ist, durch Aschrabat. Und überall diese Präsenz vom Präsidenten. Ne? Also das war schon am Anfang sehr ungewohnt eng, weil ich meine, wir sind hier einfach Freiheit gewohnt, aber dort ist es ein bisschen anders. Ich fand das eigentlich sehr eindrücklich, war aber vorsichtig, einfach aufgrund des Regimes, was da ist. Ja?
Wenn ich an Turkmenistan denke, dann ist das so eigentlich eines der Dinge, an die ich mich erinnere.
Da brennt ja seit über 50 Jahren ein Gaskrater mitten in der Wüste, wo niemand einfach in der Lage ist, das Ding zu stoppen. Irgendwann mal angezündet von den Russen. Und diese Eindrücke, ich glaube, das ist vor allen Dingen auch das, was haften bleibt.
Ich meine, das ist ja auch ein sehr überlebensfeindliches Land.
Das Land ist 80% besteht es aus Wüste. Und das merkt man auch, wenn man durchfährt.
Was hat dich da hingezogen? Hallo Ina, schön, dass du da bist.
Hi Sebastian, schön, dass ich da sein kann. Vielen Dank.
Ich freue mich sehr. Wenn wir jetzt direkt einsteigen, ganz knallhart in unser Gespräch, dann haben wir so ungefähr eine Stunde vor uns, wo wir über Turkmenistan sprechen. Mhm. Und das ist ja so ein Land, hat man sich vielleicht so, weil man weiß, wo die Staatenländer so sind, gibt die ja verschiedene. Wir haben hier im Podcast auch über verschiedene Länder gesprochen. Florian, mit dem du ja auch gesprochen hast, ist ja auch viel dort. Und darüber haben wir gesprochen. Wenn wir fertig sind, in einer Stunde ungefähr, was willst du denn hoffentlich alles erzählt haben oder was kann man sich unter Turkmenistan vorstellen?
Ja, was will ich alles erzählt haben? Also ich glaube, das Land ist was ganz Eigenes. Ne? Wenn man so über Stan-Staaten spricht, denkt man halt viel so an Seidenstraße, an diese ganzen leuchtenden Farben in Usbekistan. Das, was Florian, glaube ich, in einer der letzten Folgen auch mal vorgestellt hat, ne? Da ist alles so einfach so UNESCO-Weltkulturerbe und alles so super gut erhalten. Ne? Kirgisistan, die Natur. Und Turkmenistan ist halt einfach anders. Das Land ist zu 80% besteht es aus Wüste. Und das merkt man auch, wenn man durchfährt. Klassischerweise in einem Jeep. Wenn man ankommt, ist der erste Eindruck erstmal so, wo bin ich hier? Ja. Das ist das ganze Thema, kommen wir vielleicht dann später auch nochmal zu sprechen, wenn wir über den Reiseablauf quatschen. So diese weiße Stadt, dieses Aschrabat, also die Hauptstadt von Turkmenistan, also wie die wirkt, ich glaube, da sollte man auf jeden Fall mal tief einsteigen. Und diese Gaskratergeschichte, also da brennt ja seit über 50 Jahren ein Gaskrater mitten in der Wüste, wo niemand einfach in der Lage ist, das Ding zu stoppen. Irgendwann mal angezündet von den Russen. Und diese Eindrücke, ich glaube, das ist vor allen Dingen auch das, was haften bleibt. Und dann eben tatsächlich auch so dieser, ich sag mal, dieser Unterschied zur Wärme der Menschen, zu der Kultur, diese Gastfreundschaft, die man erlebt. Und dann trotzdem dieses strenge, strikte Regime, ne, in dem die Menschen da leben. Das ist schon ziemlich, fand ich ziemlich eindrucksvoll in Turkmenistan.
Was hat dich da hingezogen?
Ich war vorher ein paar Wochen in Usbekistan, habe da so circa 6-8 Wochen gelebt, hatte vorher Kirgisistan besucht und auf einer der Touren, ich habe eine Farmtour gemacht in Usbekistan und da war ein Guide dabei, der eben in Turkmenistan auch Touren anbietet. Und da ist der Kontakt hergestellt worden und ich dachte so, oh, Turkmenistan, ja. Noch nie so drüber nachgedacht. Man denkt immer, Usbekistan hatte ich schon öfter mal, auch Kirgisistan. Aber Turkmenistan war halt so völlig irgendwie so ein blinder Fleck auf der Karte. Und dann dachte ich, ja, warum fährst du da nicht mal hin? Guckst du das mal an, wie das wirkt? Hab vorher ein paar Sachen auch gelesen, gerade kulturell, wie die Zusammenhänge sind, wie die Kultur ist, die Geschichte, Sprache, weißt du, Essen so, das sind so Sachen, auf die ich mich da vorbereite. Und ich fand das eigentlich sehr eindrücklich, war aber vorsichtig, freudig. Einfach aufgrund, aufgrund des Regimes, was da ist. Ja? Also das ist schon alles kameraüberwacht. Du kommst erst mal rein und denkst, okay. Das Witzigste war, du landest, machst erstmal einen PCR-Test, weißt, da geht es schon so los und denkst so, PCR-Test, sorry, aber wo gibt's das heute noch? fährst du diese weiße Stadt, die irgendwie so völlig weg von dieser Welt ist, durch Ashgabat. Und überall diese Präsenz vom Präsidenten. Ja. Also das war schon am Anfang sehr eng, würde ich es mal nennen. Ja. Also ungewohnt eng, weil ich meine, wir sind hier einfach Freiheit gewohnt, aber dort ist es ein bisschen anders. Und das hat mich so ein bisschen gereizt, was ich da im Vorfeld so gelesen hatte. Ja.
Und jetzt hast du ja mehrere Reisen dort hinter dir und du bist ja total fasziniert. Aber wie gehst du mit diesem Thema heute noch um, nachdem du durch das Land gereist bist? Weil es ist ja oftmals so ein Thema, was ja irgendwie schon eher abturnt, wenn man halt aus unseren Breitengraden kommt.
Ja, definitiv. Aber eigentlich lernst du damit auch zu schätzen, was du halt hier in diesem Breitengraden hast, ne? Weil wir haben ja die absolute Freiheit, Dinge zu tun, wie wir sie tun wollen. Du hast freien Zugang.
Zu sagen, was wir wollen, zu denken, was wir wollen.
Ja, wahrscheinlich nicht immer. Ne? Also ich glaube, auch da hält man viel hinterm Berg mittlerweile, weil einfach vieles nicht en vogue ist oder gesellschaftlich irgendwie so ein bisschen so mit angesehen wird. Aber du bist natürlich sehr viel freier in der Sprache, ja, wie du dich ausdrückst, wie du durch die Gegend läufst, wie du dich kleidest einfach, ja, wie du deinen Alltag gestaltest. Und das ist halt dort sehr viel enger. Also das sieht man auch einfach. Das ganze Thema, es haben ja viele Länder auch so diese so Schuluniformen für die Universitäten und dort, das ist aber dann nochmal strikter getrennt, auch nach Farben. Ja. Also siehst du dann richtig, wenn die Mädchen rauskommen, dann tragen die natürlich Kleider lang, alles so ein bisschen bedeckt, aber in verschiedenen Farben, je nachdem, welche Schule sie besuchen, ne, mit welchem Schwerpunkt. Die Jungs oder jungen Männer, die sind dann halt in so einer Uniform gekleidet. Also ist alles sehr streamlined, würde ich mal sagen. Und bei uns ist es halt einfach wurscht. Ja, da kümmert sich da niemand.
Ja, also ich muss ja sagen, dass ich ja über Turkmenistan ganz, ganz wenig weiß. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt auf das, was du so heute so erzählst. Ich meine, bei so viel Wüste bin ich auch mal gespannt auf die Abwechslung im Land und was man da so alles erleben kann. Mhm. Wenn man auf der Karte schaut, dann werden relativ wenig Orte angezeigt. Ich habe ja immer parallel Google Maps auch auf und dann von dem, was du so erzählt hast, hört es sich jetzt auf Anhieb nicht so viel an. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was du so erzählen wirst. Also wo starten wir denn? Also wie plant man so eine Reise? Du hast ja ein bisschen dich vorbereitet, du hast ja so einen Famtrip gemacht und hast gesagt, okay, also Essen interessiert dich, die Kultur interessiert dich. Mhm. Aber wie startet man? Vermutlich in der Hauptstadt, hat wahrscheinlich der einzige größte Flughafen, stelle ich mir vor, ich weiß es nicht. Und wie geht's los?
Genau, also ich bin in Ashgabat gestartet. Da gibt es einen Flughafen. Es gibt, glaube ich, noch einen zweiten, der ist im Westen des Landes. Aber genau, ich habe losgelegt in Ashgabat, bin da eingeflogen. Und dann schon das fand ich eindrucksvoll. Du stehst in diesem Flughafengelände, ist alles total modern, neu. Machst, wie gesagt, erst mit diesem PCR-Test, musst mit Visa auch einreisen. Das musst
von welchem Jahr sprechen wir? Letzte Woche?
2025, November.
Alter, krass.
Ja, krass, oder?
Also, weil die Räder sich langsamer drehen oder weil Kontrolle über alles geht oder
Kontrolle.
Oder warum?
Kontrolle, ja. Kontrolle. Ich meine, die machen das sehr lieblos. Also nicht so wie, weißt du, wie du das noch kennst aus 2020 oder so, dass du da wirklich die ganze Nase
hochschoben. Also das ist so wie in Johannesburg oder in Südafrika immer noch Fieber gemessen wird. Über Infrarotkameras, aber niemand steht hinterm PC.
Sehr gut, okay. Nee, also da steht schon jemand mit Stäbchen da, ja? Und dann kriegst du irgendwie 10 Minuten später das Ergebnis und dann ist hoffentlich alles gut und dann kannst du einreisen. Voraussetzung für Einreise ist auch ein Visum. Das musst du durch so eine Agentur organisieren lassen. Also brauchst richtig so ein Einladungsschreiben, als würdest du jetzt heute nach Russland reisen. Genau das Gleiche. Du brauchst ein Einladungsschreiben in das Land. Die organisieren dir auch das ganze Visum.
Wer schreibt das Schreiben? Die Agentur, über die du buchst.
Die Agentur, über die du buchst, ganz genau, genau. Und das ist auch so, dass du ohne dieses Einladungsschreiben kommst du gar nicht rein ins Land. Und als Tourist selber, du kannst dich schon frei bewegen.
Ich finde diese Einladungsschreiben finde ich so lustig, weil eigentlich lädst du dich ja selber ein, ne? Weil du möchtest ja dahin.
Ja. Die sind auch ziemlich closed shop, ja.
Tourist Ina wants to visit Turkmenistan and we have organized a beautiful trip for her to show her the best places that we have to offer.
Exactly like this, ja. Also wirklich dann mit Reiseroute und allem.
Krass.
Ja, das ist einfach, weißt du, wenn dem Touristen dann was passiert, dann ruft irgendjemand bei der Agentur an und dann muss die Agentur aussagefähig sein. Was ist denn da passiert? Warum ist das passiert? Ist echt, also das klingt erstmal abschreckend, aber wenn man dann im Land ist und diese Hürde erstmal genommen hat, ist es halt wirklich einfach schön, ja. Das muss man schon so sagen. Es ist nur erstmal ziemlich überraschend, dass es halt so streng ist, ja.
Und was ist dann so der erste Eindruck, der einen erwartet?
Ja, der erste Eindruck, modern, alles neu. Na, da, ja, also wirklich, fährst du durch Ashgabat, alles nur weiße Autos, weil die Regierung das so möchte. Weiß oder Gold, aber es gibt eigentlich
auch weiß. Ich dachte, weil man auch weiß, den Dreck nicht so krass sieht.
Ja, Thema Staub. Dreck, oh, ja, ich habe selber kein Auto mehr, aber okay, ich nehme das mal so hin.
Ich weiß es nicht.
Nee, das ist einfach, weil es dem Regierungschef so gefällt. Die ganze Stadt wurde zerstört vor ein paar Jahren durch ein Erdbeben, deswegen haben die auch alles neu aufgebaut. Und neu aufgebaut heißt auch alles in weiß, weißer Marmor. Die Straßen sieht alles aus wie, also wirklich gewaschen, als hättest du da Wasser drüber geschüttet, dann nach meinem Schrubber, alles schön trocken, picobello fein gemacht. Ist klasse. Also das.
Also von oben sieht es so aus, als wenn Rittersport irgendwie was damit zu tun hätte. Quadratisch praktisch gut.
Ja, ich meine, die sind auch kreativ in der Stadtgestaltung, in wie die Gebäude bauen. Also eine Bibliothek sieht halt wirklich das Gebäude so ein bisschen aus wie so ein Buch. Ne? Also das, also so ein Bücherregal. Also das ist schon auch irgendwie nice. Und wenn es dann dunkel wird, dann wirkt es so ein bisschen wie Las Vegas. Weil die haben da auch ein paar Casinos, lustigerweise, ja, obwohl es streng ist. Und ein olympisches Dorf, wo nie Olympia ausgetragen wurde. Aber die tragen da immer ihre Kampfsportarten aus. Es gibt so Asian-Indoor-Spiele, die dort ausgetragen werden. Ein richtig cooler Komplex, aber das ist halt alles krass hell beleuchtet in lila, grün, blau. Dann spielen die Farben. Dann springt da der Springbrunnen hoch, weißt du, diese Wasserfontänen und die sind da beleuchtet und alles. Also das ist so der erste Eindruck, den man hat, ne? Und denkt so, oh, okay, ist ja ziemlich modern, ja. Wenn ich jetzt durch Deutschland, eine deutsche Stadt fahre, ist das irgendwie anders. Meist auch dreckiger. Ja, also das war schon sehr eindrücklich, ja.
Wo ist da das Zentrum? Ich versuche gerade parallel zu deinen Erzählungen das Zentrum zu finden. Ich finde einen Flughafen und diese quadratisch praktisch gut. Also da ist so ein Viertel relativ in der Nähe vom Flughafen, was gerade irgendwie auf Google Maps zumindest irgendwie gerade hochgezogen wird. Mhm. Das ist schon immer ganz interessant, so wie Orte gebaut werden. Wusste ich übrigens auch nicht. Wann war dieses Erdbeben?
Boah. Da müsste mich jetzt, da müsste ich jetzt aber auch mal gucken. Ich glaube so 40, 50 Jahre her.
Okay.
Sogar noch länger, 1948, ja.
Ja. Und seitdem versuchen sie halt eben diese Stadt wieder aufzubauen. Mhm. Und entsprechend, weil halt eben alles weg war, können sie halt eben alles relativ modern wieder aufziehen.
Genau.
Wie lange braucht man, wie viel Zeit braucht man in Ashgabat?
Ashgabat, ich würde sagen, 2 Tage reichen. Weil du gerade auch fragst wegen Zentrum, ist alles ein bisschen verteilt. Das heißt, man fährt eigentlich so ein bisschen durch die Gegend auch, ne? Sitzt im heißen Auto und guckt sich die verschiedenen Merkmale an, Sehenswürdigkeiten. Die haben ein Riesenrad, das ist ganz witzig, weil so ein bisschen außerhalb der Stadt ist. Da kannst du so ins Riesenrad einsteigen und dann von oben halt gucken, so über Ashgabat ringsrum. Guckst dann ins Gebirge rein, in den Iran rüber, so Sachen. Oder eben auch in diese Nissa-Festung, die wir uns angeguckt haben. Das ist dann... Keiner weiß, warum eigentlich, aber ja, das Riesenrad ist so eine Touristenattraktion. Das sieht alles so ein bisschen wie Palast aus, dadurch, dass das so Marmor ist, ne? Viel Grün auch ringsrum.
Wie viele deutsche Touristen hast du dort gesehen, gehört?
Zero, würde ich sagen.
Okay, warst du die Einzige? Und was für Touristen waren ansonsten dort?
Ehrlicherweise kann ich das ganz schwer sagen, weil die Stadt wirkte komplett leergefegt tagsüber. Du hast nicht viel von Touristen gesehen. Du hast viel Einheimische dann gegen Abend gesehen, so in den Restaurants, in den Cafés. Aber Touristen, sind ja alle dann geführt zu ein paar Franzosen. Und ich meine auch ein paar Italiener, aber ansonsten war es nicht sehr voll im November.
Was ist die Hauptreligion dort?
Ja, Hauptreligion ist Islam tatsächlich, aber davon merkt man nicht so viel.
Weil ich finde es mir ganz interessant, ich habe mich vor kurzem einen Beitrag gelesen, wie krass diese Länder halt so unter diesem Krieg jetzt gerade leiden,
ja.
Weil die ja alle keinen Hafen haben, ne?
Nee, genau.
Also die sind ja quasi da am See und haben halt Kontakt halt eben zu Aserbaidschan und solche Länder oder halt eben auch Russland dadurch. Aber vieles wird ja über die Meere geliefert und ich glaube, der Haupthafen, den sie nutzen, ist halt im Iran, ne? Und
ja.
Dadurch kommen die halt eben zu gar nichts aktuell.
Gar nicht, nee. Bei Usbekistan ist es ja, das ist Usbekistan, ja genau, ist das nochmal ein Zacken schiefer oder schärfer, weil die ja so eingebettet sind, dass erst, glaube ich, das nächste zweite Land wieder Wasserzugang hat. Ha?
Double landlocked country.
Ja,
eines
genau.
Der wenigen Länder, ich glaube, es gibt nur zwei Länder, die oder ganz wenige.
Nicht so viel, ja, irgendwie eine Handvoll, würde ich sagen, waren das, ja.
Ja, wo die halt durch zwei Länder reisen müssen, um halt irgendwie an Wasser zu kommen und Zugang zu Weltinfrastruktur. Ja. Okay, dann habe ich, was schaue ich mir an? Du hast das Riesenrad angesprochen, du hast eine Bibliothek angesprochen. Was schaue ich mir noch so an?
Es gibt so einen Unabhängigkeitsplatz, wo so ein Denkmal auch draufsteht. Das sind so die früheren Führer als Statuen, so richtig so heroisch sozusagen aufgestellt. Das kann man sich angucken. Das ist auch immer ganz schön beschrieben, so ein bisschen Historie, Kultur dazu, wie das alles zusammenhängt, wer wann geherrscht hat, wer an wen übergeben hat. Und auch bis heute ist es noch so, dass natürlich der Präsident da mitsteht und der vorhergehende Präsident, der natürlich der Vater war und immer noch mitregiert. Also ist alles vielleicht noch nicht ganz so koscher abgelöst, aber genau, also das kann man sich ganz gut angucken. Ist auch ein schöner weitläufiger Platz. Und dann gibt es eine riesige Moschee, Turkmenbashi, so hieß die, glaube ich. Die ist richtig eindrucksvoll. Die wirkt auch total modern, ist natürlich in weiß, goldene Kuppel. Und dann stehst du so drin. Also für mich sind Moscheen immer so ein bisschen, ja, irgendwie was Besonderes. Ne? Eine Kirche, ich glaube, weil man es einfach gewohnt ist, geht man halt rein, guckt sich das an, okay, gut. Aber so eine Moschee hat für mich immer noch mal was anderes, Eindrucksvolles so. Ne? Durch diese Kuppeln, auch durch diese Schriftzüge, die arabischen und so, das kriegt mich immer ganz schnell. Und die ist halt echt groß. Also das ist richtig, richtig toll da. Auch da
das
so.
Das erinnert so ein bisschen an Taj Mahal oder halt eben auch die, wie heißt sie, die Moschee in Abu Dhabi, also irgendwie so riesig halt. Ne?
Ja. Und aber auch anders als jetzt in Istanbul zum Beispiel. Ne? Also wenn du da in dieser blauen Moschee oder so stehst, ist es halt kulturell schon was anderes. Ne? Obwohl es eine Moschee ist. Aber wie die Farben einsetzen und das Innere so zum Leuchten, zum Strahlen bringen, das ist echt richtig gut gemacht, ja. Echt.
Okay.
Genau. Ansonsten hatten wir uns, das ist gar nicht weit von Ashgabat, vielleicht so 15 Kilometer oder so entfernt, haben wir uns angeschaut, Old Nisa. Das war so eine ganz, ganz alte Siedlung. Der Parta hießen die, glaube ich. Auch so ein Volk, was vor vielen, vielen hunderten Jahren in Turkmenistan vorherrschend war. Auch so auf der eigentlich auf dem gleichen Niveau wie die Römer, ja, kann man sagen. Und da wurden vor ein paar Jahren Ausgrabungen entdeckt und es wurde jetzt auch unter UNESCO-Kulturerbe gestellt. Die investieren da halt momentan noch nicht so viel rein. Deswegen gibt es schon was zu sehen dort. Also die sind halt dabei, das alles auszugraben. Aber dadurch, dass das Geld einfach nicht so sehr oder so viel nach Turkmenistan fliegt, sondern eher in die anderen Staaten, also gerade Usbekistan, sind die noch nicht weit, aber ich glaube, das wird schon richtig spannend, weil wenn du da so durch die Mauern gehst, das ist eigentlich auch schon so ein bisschen der Eintritt in die Wüste, dann spürst du irgendwie so diesen alten, ich weiß nicht, alten Geist oder so, ne? Also du siehst diese Grundmauern da, siehst so ein bisschen ein paar Sachen und vor allem mit einem guten Guide, der die ganze Historie kennt und dich da reinholt in dieses Reich, so in diesem Moment ist das schon echt eindrücklich, ja, wie die da gelebt haben.
Kennst du so ein bisschen die Geschichte von Turkmenistan, wie das so entstanden ist? Du hast es gerade so ein bisschen angesprochen, so ein altes Reich, aber ich habe ja überhaupt gar keine Idee. Kannst du uns da so ein bisschen abholen?
Ja, so ein kleines bisschen. Ich bin jetzt kein Historiker, aber
ja.
Nee, genau. Vor Christus auf jeden Fall erwähnt, gehörte zu Persien. Da gab es so ein ganz, ganz altes Reich. Und Alexander der Große ist wahrscheinlich ein Begriff. Der ist durch Turkmenistan quasi durchgezogen. Das war irgendwie so 4., 5. Jahrhundert vor Christus sowas in dem Dreh. Auf seinem Weg nach Indien. Und das ist auch das Beeindruckende, finde ich, an diesen Staaten überhaupt, dass sich diese Geschichte und die Kultur einfach durch die verschiedenen Wege, durch die die Herrscher mit ihren Völkern gezogen sind, dass sich das alles, irgendwo bleibt immer irgendein Teil hängen. Ne? Also du hörst in Turkmenistan über Alexander den Großen, du hörst es über in Usbekistan, du hörst es manchmal auch noch so in Ecken, gerade so Richtung China, in Kirgistan, und das finde ich so spannend überhaupt an diesem ganzen Gebiet da. Ne? Genau, also er gehörte zu den Persern, diese Nissa, also das, was wo heute die Ruinen gefunden wurden, das war früher in diesem Partherreich, heißt es genau, war die Hauptstadt, liegt direkt bei Ashgabat und war letztendlich auch so ein Weltreich, ne, war alles auch dann schon nach Christus, genau. Ja, und dann kam der Islam in die Region rein. Und damit wurde dann Merv, das ist dann unsere nächste Station gewesen, zur Hauptstadt. Das heißt, dass je nachdem, wer da regiert hat, gab es dann auch immer eine andere Hauptstadt, die er besetzt hat, weil er halt für sich gedacht hat, wow, okay, finde ich für mich jetzt irgendwie schöner. Deswegen deklariere ich das jetzt als meine Hauptstadt. Ja? Und deswegen gibt es auch diese ganzen Ausgrabungsstätten, weil auch Merv ist heute auch ein Ort, ziemlich klein, sieht man auf der Landkarte, wenn man guckt. Aber ringsrum hast du halt auch diese ganzen alten, die Gräben, die alten Gebäude, auf die Grundmauer natürlich alles runter. Aber das ging dann so bis ins Mittelalter rein. Da war Merv die Hauptstadt von Turkmenistan. Und dann kam der große Genghis Khan. Und er hat alles platt gemacht.
Das ist auch ein Begriff. Ja,
ja, genau.
Aber genau. Hat er nicht immer erstmal alles kaputt gemacht?
Ja, genau, der hat alles platt gemacht, alles weg. Ja. Seitdem gab es dann Merv auch nicht mehr als Stadt. Ja. Also ja. 12., 13., 13. Jahrhundert sowas. Und dann wechselte sich das eigentlich von den Herrschaften einfach, weil in diesen Gebieten ja viel auch die Menschen viel unterwegs waren, als Nomaden gelebt haben, ne? Die Mongolen sind ja irgendwann mal einmarschiert. Timuriden, Tamerlane, vielleicht aus Usbekistan, ein Begriff, der dort auch mal die Herrschaft ergriffen hat. Und so wechselte sich das dann eigentlich durch verschiedene turkmenische Stämme, die so durch die ganze Region gezogen sind, ne?
Ja, ich meine, das ist ja auch ein sehr überlebensfeindliches Land.
Ja.
Ne? Also das bietet ja auch nicht viel. Ne? Also wie gesagt, also ich, wenn du so erzählst, habe ich hier Google Maps parallel auf und wenn man so reinscrollt, dann sieht man halt wenige Straßen und viele Wege, aber viele Wege, die ins Nichts führen, wo man ganz klar sieht, das ist einfach nur eine Sandpiste.
Ja.
Und ja, mehr ist da nicht.
Ja.
Also da gibt es dann wahrscheinlich vielleicht irgendwie so ein paar Oasen am Ende des Weges, wo genau. Die Nomaden sich halt irgendwie wahrscheinlich geschichtlich und kulturell irgendwo niedergelassen haben und regelmäßig diese Wege langfahren, aber mehr ist da auch nicht. Zumindest ist das so meine Erklärung von dem, was ich hier so sehe und von der Geschichte, die ich von anderen Reisen kenne, ohne jemals da gewesen zu sein.
Ja,
aber oftmals kann man ja so ein bisschen das, was man halt von anderen Ländern kennt, auf auch andere Länder halt auch irgendwie so ein bisschen anwenden.
Ja, das ist so, ja. Genau, also das ist schon so. Also ich meine, wie gesagt, 80% Wüste, das sagt schon ziemlich viel. Und da Wüste leben ist halt einfach eine Herausforderung. Ja?
Ja.
So Ende, die Russen waren dann natürlich auch im Land, ja. Also Ende 19. Jahrhundert, 1880, irgend sowas in dem Dreh, wie in den ganzen Regionen da. Einmarschiert, ja. Annektiert. Und das war da so Baumwoll, Metropole für die Russen, ja. Wo die quasi alles rausgezogen haben aus dem Land letztlich. Und das war dann so eigentlich auch so ein bisschen...
So wie sie es bis heute machen.
Ja, exakt. Ja. Das war dann auch so ein bisschen so der wirklich letzte turkmenische Stamm, der damit dann auch zugrunde ging im Sinne von nicht an der Herrschaft war, ja.
Und das, wenn ich das richtig erkenne, trennt Iran und Turkmenistan halt eine Gebirgskette.
Mhm.
Und das sieht so ehrlich gesagt aus, als wenn das einzige Stück Land wäre, wo halt halbwegs was gebaut werden kann und wo Wasser sich halt irgendwie sammelt durch das Gebirge. Und entlang dieser Berge sind halt auch die wenigen Hauptstraßen,
ja, ja,
die von Ost nach West halt irgendwie führen.
Ja, das ist schon so, weil also selbst wenn du zu dem Krater rausfährst, was ja zu dir, ich sag mal, Touristenattraktion des Landes gemacht wird, ne? Du fährst dort schon, das ist schon so ein bisschen asphaltiert, so ein bisschen. Aber eigentlich fährst du so Schlängenlinien um die Löcher ringsrum. Also da ist jetzt nicht so krass ausgebaut, dass du denkst, so, das war ein von den Kilometern auch gar nicht so viel, glaube ich. Aber wir sind da schon 4 Stunden rausgefahren, wo du denkst, okay. Mhm. Aber es macht total Sinn, weil einfach die Straßen so kaputt sind. Und ringsrum Kamele, Wüste, so ein Buschwerk am Rand steht. Ja. Kommst aber nicht schnell vorwärts. Ja.
Okay, und dann... Dann habt ihr halt, wie lange warst du unterwegs? Wie lange braucht man? Wie lange sollte man sich Zeit nehmen? Ich meine, du hast ja gerade gesagt, ist nicht weit, brauchst aber trotzdem irgendwie 4 Stunden. Entsprechend ist halt ein einfaches Sightseeing irgendwie schon immer ein Tagestrip.
Ja, ja, ja. Also wir waren 8 Tage in Summe unterwegs. Und davon, ich sag mal, 2 volle Tage, so, nee, 3 Tage waren es sogar, mit ringsrum Besichtigung in Ashramabad. Und der Rest halt tatsächlich dann in mehr, wir haben uns diese Nissa, diese Festung angeschaut. Wir waren in so einem coolen kleinen Dorf auf dem Weg unterwegs, wo wir dann mit einer Familie Mittag gegessen haben. Das fand ich ganz, ganz toll. Und worauf die Turkmenen echt stolz sind, sind ihre Pferde. Die haben also eine ganz spezielle Alteke-Pferde, heißen die, eine ganz spezielle Rasse, die da gezüchtet werden. Also alles rein rassig. Also die sehen echt top aus. Muss man wirklich sagen. Also in Kirgisistan, da siehst du halt Pferde, ja. Auf denen reiten ganz viele Menschen, aber dort sind Pferde. Also, das ist schon sehr eindrücklich, ja.
Ist da nicht auch irgendwie so ein, wie nennt sich das denn? Irgendwie so ein Festival, wo die halt immer auch reiten und wie heißt das denn? Nomad irgendwas? Nomad.
Na, das ist in Kirgisistan. Ja, ja. Dieses Jahr in Kirgisistan 2026 gibt es die Nomad Games.
Ah, genau. So, das ja. Ist es. Das darauf. Also, das ist nicht in Turkmenistan, sondern in Kirgisistan. Okay.
Wechsel zwischen den Staaten, aber dieses Jahr ist Kirgisistan dran, ja.
Okay. Und da sind die ja auch für ihre Pferde bekannt, dass sie auf Pferden irgendwie so alles machen.
Ja, die wirklich alles machen, ja. Also irgendwelche Kunststückchen. Aber das sieht halt irgendwie gar nicht so gekünstelt aus. Sondern es sieht irgendwie aus... Ich würde sagen, sieht aus wie Sport, weißt du? So ein Pferd, wie so ein Geräteturner, ja? Ein Mensch, Geräteturner, turnt. So sieht es bei den Pferden auf, so total kraftvoll, irgendwie leicht. Nicht als wäre es antrainiert, ne? Dass so wie in anderen Ländern, keine Ahnung, die Tiger halt antrainiert sind oder die Elefanten zum so Sachen. Das ist dort halt nicht so, ne? Weil die einfach einen großen Stolz für die Tiere haben.
Ja. Und du hast ja ganz kurz einmal erzählt, dass es gibt ja diesen Gaskrater, den die Russen irgendwann mal angezündet haben und den die irgendwie nicht mehr ausbekommen. Das ist ja, wenn ich an Turkmenistan denke, dann ist das so eigentlich eines der Dinge, an die ich mich erinnere. Wo finde ich den?
4 Stunden außerhalb von Ashrabad mit dem Auto. Also mitten in der Wüste.
Was ist das eine Sehenswürdigkeit? Ist das etwas, was man sich anschauen muss?
Ja, also, irgendwie schon. Klingt total doof. Am Anfang dachte ich, bevor wir hingefahren sind, dachte ich so, ja, ein Gaskrater. Ich meine, du hast ein Loch im Boden, da kommen irgendwie Flammen hoch. Was ist das, ja? Aber dann stehst du irgendwie davor. Und vielleicht macht es auch einfach die Kombination, du bist mitten in der Wüste, weil ich mag Wüste irgendwie sehr, sehr gern. Das ist so, weiß nicht, ruhig irgendwie. Es hat so eine gewisse Ruhe. Und da hast du einen Sternenhimmel nachts gerade über dir und so. Also das ist einfach unglaublich toll. Und so ein Jurtencamp, ja, also aus dieser Nomadenzeit noch. Ist natürlich alles für die Touristen hergerichtet, so, ne? Aber ich glaube, die Kombination, wenn du dann an diesem Gaskrater stehst, ist so ein bisschen wie am Lagerfeuer stehen, nur größer. Ist einfach gemütlich und riechst wirklich dieses Gas, ne? Also so, du atmest ein, schon wenn du hinfährst, merkst du das so, hier riechst du schon nach Gas. Das völlig skurril erstmal. Und dann lodert das da so rum. Also in diesem Loch selbst ist es auch relativ groß, breitet sich ein Stück weit aus, je nachdem, ne? Wenn mal so ein bisschen Erde abfällt, Erosion und so, dann kommt halt woanders nochmal so eine Flamme raus.
Wahrscheinlich war es früher mal irgendwie so ein ganz kleiner Krater, der halt über die Jahre halt immer größer geworden ist.
Ja, so wirkt es auch, genau. Du hast auch ringsrum so ganz, ganz, also was heißt ganz kleine, aber schon kleinere Löcher, vielleicht, keine Ahnung, 2-3 Meter Durchmesser. Da lodert so eine Mini-Flamme, aber die geht dann auch manchmal einfach wieder aus, ja. Das siehst du überall. Aber dieser Gasgeruch, das war schon erstmal so, oh, okay. Bitte keine Zigarette, nichts anzünden, ja, keine. Ja,
wollte ich gerade sagen.
Irgendwie so.
Raucher leben gefährlich.
So ist es. Und alle, die daneben stehen. Ja, genau. Nee, aber dann wanderst du da so runter zu diesem, also das Jurtencamp war so ein bisschen erhöht gelegen und dann läufst du da so runter, 10, 15 Minuten und dann stehst du an dem Gaskrater, läufst du einmal ringsrum. Es ist schön warm, es ist schön so gemütlich irgendwie, riecht nach Gas. Das ist das Einzige, was vielleicht stören kann, aber die Gesamtsituation fand ich schon sehr einnehmend, ja. Und dann gehst du zurück ins Camp, wirfst den Grill an, sitzt mit allen zusammen und ja, das ist irgendwie toll.
Das sieht aber schon, muss ich schon sagen, das sieht schon sehr skurril aus. Also ich meine, nicht nur dieser Krater an sich, der ja relativ groß ist im Vergleich, wenn ich mir die Menschen so als Maßstab so nehme, aber so im Hintergrund sieht man dieses Camp, was irgendwie auf Beton gebaut ist und dann sind da irgendwie, weiß ich nicht, 2, 4, 6, 40 Jurten nebeneinander gebaut, im Nichts.
Im Nichts.
Und da ist so viel Platz, dass sie die halt alle zusammenbauen, damit jeder was voneinander hat.
Ja, das gehört meistens halt einem Besitzer sozusagen, weißt?
Ja, ja.
Ne? Und damit alles beisammen ist, genau, damit jeder was vom anderen hat, ja.
Das finde ich immer so, in so Ländern finde ich total faszinierend, weil da ist ja wirklich, könnte man was so Schönes individuell, Privatsphäre, ja. Wüste bauen, aber man baut sie halt aneinander,
ja, ja.
So dass man den Nachbarn beim Schnarchen hört.
Ist so. Ist tatsächlich so. Ja, ich glaube, die sind einfach pragmatischer, schon vom ganzen
Mindset. Ja, Tourismus Mindset ist halt her. Noch was relativ Neues wahrscheinlich.
Ja, ja. Ich meine, solange, du siehst ja, du wirst abgeholt am Flughafen, ne? Du brauchst einen Guide, du brauchst die Einladung. Die sind einfach nicht, was Tourismus anbelangt, die verstehen das schon, weil die Agenturen selber, die sind natürlich auch international unterwegs, ne? Auf Reisemessen, ITB Berlin und solche Sachen. Die sehen schon die Welt, so ist es ja nicht. Aber trotzdem braucht es wahrscheinlich dann spezielle Genehmigung, wenn es zu weitläufig ist und was passiert, dann, weißt du, ich glaube, die haben einfach viele Regularien, die auch erfüllen müssen. Und die haben halt einfach keinen Bock, Zettel auszufüllen, wenn was passiert, ja. Deswegen
natürlich. Halt die Leute zusammen, dann hast du alles unter einem Blick. Wenn du halt Platz schaffst, dann ist es natürlich alles ein bisschen schwerer, brauchst mehr Leute und so weiter und so fort.
Ja.
Aber das ist schon auch in the middle of nowhere, ne? Ich habe das auch endlich mal gefunden auf Google Maps und das sind ja nur 4 Stunden. Also das ist ja wirklich, da ist ja gar nichts. Also das heißt, du fährst 4 Stunden hin, schaust dir dieses Feuerloch quasi an und dann fährst du halt diese 4 Stunden wieder zurück, weil von da aus kommst du wahrscheinlich irgendwie schlecht irgendwo anders hin.
Ja, genau. Das ist wie quasi Sackgasse rein, ne? Also wir haben das halt verbunden. Ich glaube, man kann das immer ganz gut verbinden, wenn du jetzt tagsüber und Vormittag in Ashgabat bist, dir dort was anguckst und dann losfährst, so nach Mittag sowas, und fährst deine 4 Stunden, kommst im Camp an, checkst erstmal ein, dann gehst du zu dem Krater, guckst dir das an, übernachtest im Camp und dann fährst du am nächsten Tag wieder zurück, ja. Ist so ein Daytrip, ja.
Und nimmt man dann Ashgabat als Basis für die Reise oder macht man so einen richtigen Roadtrip, eine Rundreise durch das Land?
Also wir waren in Summe 4 Nächte in Ashgabat. 4 Nächte in Ashgabat, 2 Nächte in Merv.
Wo ist denn Merv? Ich finde das nicht. Ich find Merv nicht. Wie hat mir das geschrieben? M-E-R-F?
Ja, M-E-R-V. Nee. M-E-R-V.
M-E-R-V. Ah, Mary, das habe ich gefunden gehabt. Ah, okay.
Ja, okay. Ja. Bei Google Maps heißt es ein bisschen anders, ja.
Ja, okay. Das ist so der zweite Ort, der halt einem angezeigt wird. ist nicht viel, aber.
Nee, ist gar nicht viel.
Und
ehrlicherweise waren wir dort, haben wir ins Hotel eingecheckt, haben uns das Mausoleum da mal angeguckt. Auch geschichtlich bringen die immer ganz viel mit. Und sind dort nochmal in die Umgebung gefahren, haben dieses alte Mausoleum angeguckt, was eben noch dasteht aus den alten Zeiten, als Merv noch die Hauptstadt war. Aber am Ende ist ringsrum Wüste, auch hier wieder. Und da gibt es so ein, jetzt muss ich kurz überlegen, wie das hieß. Lass mich das nochmal kurz schauen. So ein riesiges Gebäude. Also Gebäude, da kannst du auch so reingehen. Da wurde früher das Getreide klein gehackselt. Ich komme jetzt nicht mehr drauf.
Mit der Kuppe oben drauf?
Nee, das sieht aus, als wäre so, kennst du diese Kekse, diese langgezogenen Kekse mit so Zucker drauf? die man manchmal so ringsrum von Torten macht. So sieht das aus.
Ja, das habe ich gefunden, aber hier steht kein Name drauf. Aber,
siehst du, verdammt.
Ich sehe es.
Ja, ich weiß auch nicht, ob der Name.
Das wird relativ oft fotografiert. Mhm. Okay, und ganz viele Dromedare sehe ich.
Ja, auch ganz witzig. Die trotteln da einfach durch die Gegend halt, ja. Also, gehört dazu.
Und hier, Smola Harem auf Sultan Sanjaha. Ist das das? Mausoleum?
Ja, nee. Ja, das genau, ja.
Geogesser, hier. Ich will hier dieses
Geogesser.
Smola Harem auf Sultan Sanjaha. Das sieht aus wie diese ganzen Kekse, von denen du gesprochen hast.
Genau. Sehr gut.
Okay, ja. Also Merv bzw. Mary, das machen wir auch. Und dann schaut man halt eben sich diese Gebäude an, die wie die angereihten Kekse aussehen. Und was mache ich dann noch? Aber jetzt habe ich noch ein bisschen Küste am See. Schaue ich mir das auch an?
Da waren wir, sind nicht hingefahren, aber da kann man, glaube ich, ganz gut hinfahren, einfach um mal was anderes zu sehen als weiße Gebäude und verstaubte Sandgebäude. also das ist ganz gut. Und was, wenn man ein bisschen mehr Zeit mitbringt, auf dem Trip war eine dabei aus Usbekistan, die selber auch Reisen in Turkmenistan quasi anbietet. Die fährt öfter mal in den Westen des Landes, also quasi ans Meer da lang. Da gibt es wohl auch ganz tolle...
Ja, das Kaspische Meer ist das, genau.
Ja, genau, ans Kaspische Meer. Aber auch, das ist dann eher so Strandurlaub-mäßig, ne?
Okay.
Ja, das haben wir selber nicht mitgenommen. Und weil du auch gefragt hast, ist es dann wie so ein Roadtrip? Naja, so ein halber Roadtrip, würde ich sagen. Ja. Also wir hatten halt zwei Basen, einmal Meer und einmal Aschrabat. Und dann macht man von da aus die Ausflüge und eben die eine nach dem Jurtencamper.
Und du hast ja gerade von den Pferden gesprochen, die sind ja auch relativ bekannt und was Besonderes. Ich habe mittlerweile Akalteke-Pferde oder irgendwie sowas.
Mhm, genau.
Was macht die so besonders? Außer das Aussehen?
Die sind, sind die alle reinrassig. Die sind, also sportlich klingt total blöd für ein Pferd, ja, aber die sind einfach so. Von der Stärke, von der Muskulatur, vom ganzen Aufbau, das Fell, wie die aussehen, sind es Zuchtpferde, die zu Tausenden von Euro tatsächlich an Mann und Frau gehen. Das ist eine der wertvollsten Pferderassen in der Welt, die daran züchten.
Und wofür werden die da genutzt?
Typischerweise, wenn die, also für so Vorführungen letztlich. Manchmal auch, wenn die diese sportlichen Veranstaltungen haben, dort spielen die Pferde eine Rolle. Also, dass sie dann quasi als Reittiere genutzt werden, um bei diesen sogenannten Asian Indoor Games, genau, quasi als Reitpferde eingesetzt werden. Aber am Ende, also genutzt im Sinne von, die stehen da und sind schön.
Okay, ja. Aber es ist eine Wertanlage für viele wahrscheinlich. Ja. Ne? Also ich meine, es gibt ja manche Länder, wo man nicht fragt, wie viele Rinder hast du, weil das ja quasi so wie bei uns, was verdienst du, ist bei denen, bei Rindern halt das und vielleicht ist sind die Pferde ähnliches Statussymbol?
Ist wie ein Statussymbol, genau. Ja. Die besonders meist verkauft, oder was heißt nicht meist verkauft vielleicht, aber die besonderen sind die Weißen tatsächlich, also wirklich diese Albinos.
Mhm.
Die sehen dann, also wir hatten so einen Pferdehof auch besucht, der hat so ein bisschen zu den Pferden erzählt, wie sie die pflegen und gezeigt, wo die Tiere leben und so weiter, ne? Wie sie auch auf den Reiten trainieren und quasi diesen Körper einfach zeigen. Und das ist schon sehr eindrucksvoll. Die hatten einen Albino dabei, der hat so richtig so glänzendes Fell und dann sind die Augen ja auch immer so komisch. Also es wirkt total skurril, weil vorne dann zur Nase zu wird es dann so rosa. Also, und das sind halt so die besonderen, ne? Also schwarz und braun und so haben irgendwie ganz, ganz viele, aber wenn du so ein Albino hast, Jackpot, ja.
Wie muss man sich das Essen da vor Ort vorstellen? Also Essen ist ja immer so, meiner Meinung nach, immer so ein ganz wichtiger Aspekt für Reisen.
Immer.
Und es sollte idealerweise gut sein.
Ja. Warst du schon mal in den Staaten?
Nein.
Nein, noch gar nicht. Mhm. Also,
weißer Fleck auf meiner Reisekarte.
Solltest du ändern.
Ich reise ja für Wildtiere und Dromedare zieht mich jetzt nicht so an.
Okay. good point. Nee, also vom Essen, fleischlastig auf jeden Fall. Und dann so Teig, Fleisch, Teig, Reis. Also typisch, ein typisches Gericht kennt man auch aus Usbekistan, so Plov. Das ist im Prinzip ein riesiger Teller gefüllt mit Reis und Fleisch. Ein bisschen Gemüse. Es wird immer unterschiedlich gemacht, je nachdem, wo man das isst. Sehr nahrhaft, würde ich mal sagen. Dann so Schaschlik-Varianten, wo verschiedene Fleischgerichte quasi einfach aufgeschnitten
werden. Dann meistens Ziege und Kamel? Oder?
Nö, also Ziege, auf keinen Fall Pferde. Lamm, ganz oft Lamm kriegst du da.
Okay.
Schweine und sowas fällt ja alles raus. Aber ganz oft Lamm und Ziege tatsächlich, ja.
Okay.
Und dann halt solche gefüllten Teigtaschen. Also das ist so meins, ne? So gefüllte Teigtaschen. Egal, ob das jetzt Ravioli beim Italiener sind oder Mantel in Usbekistan oder eben Turkmenistan. Und diese gefüllten Teigtaschen, wenn die so selbstgemacht sind, so der selbstgemachte Teig und da ist Fleisch drin, da ist vielleicht Kartoffel drin, manchmal Kraut drin und dann ist es so richtig schön schlurksig, sage ich immer, ja. Da beißt du rein und dann ist es so schön saftig. Das finde ich ganz, ganz lecker. Und was auch echt gut war, das heißt Ishlekli, das ist so eine Fleischpastete, die da machen, so eins der Nationalgerichte. Richtig cool. Also, aber halt schwer, ja. Also es ist jetzt nichts, wenn du die Diät hältst, kriegst du auch Salate, aber wirst schon komisch angeguckt, ne?
Als Vegetar, also als Vegetarier?
Schwer. Die arrangieren es, sage ich mal. Ne? Also die arrangieren es. Wenn sie es wissen, dann gibt es halt da Gemüse, frische Salate, Paprika, so Sachen, Tomaten. Also ganz viele tolle Tomaten, die dann so richtig schön sind. Für mich ist Essen auch einfach irgendwie, muss bei einer Reise gut sein. Kriegst du schon. Oder da machen die halt den Manteteig nur gefüllt mit vegetarischen Sachen. Ne? Spinat oder so eine Käseform drin, das geht schon.
Ich war jetzt gerade 4 Wochen im südlichen Afrika, da ist es halt als Vegetarier. Also wir machen es auf unseren Reisen auch immer sehr möglich und auch sehr gut möglich, zum Beispiel in Namibia und so. Aber es ist halt einfach extrem schwer, dann kein Fleisch zu essen.
Ist es.
Also mein Cholesterinspiegel ist nach 4 Wochen südliches Afrika ein bisschen an der Grenze. Ist so. Für wen, also wenn wir jetzt so das alles gehört haben, und wenn ich so in meine Liste so schaue, dann haben wir, glaube ich, so die ganzen Highlights, die das Land so bietet, glaube ich, so angesprochen. Für wen ist das Land? Das ist jetzt nicht, hört sich jetzt für mich ehrlich gesagt nicht so nach der nächsten krassen Destination, die ich besuchen sollte, sondern erst nachdem ich so einiges gesehen habe, ist das so ein Land, wo man dann mal hinreist, um andere Dinge zu sehen. Aber
ja.
Verbessere du mich, wenn ich falsch liege.
Nee, damit triffst du es eigentlich schon ganz gut. Turkmenistan ist jetzt schon ein Land für jemanden, der vielleicht schon viel gereist ist, viel, viel gesehen hat, also gerade so in den westlichen Gebieten. Auch Südostasien, ne? Also irgendwie, wenn du ein paar Mal in Südostasien warst, ist das alles irgendwie, also nicht same, same, die Länder sind immer unterschiedlich, aber doch sehr, sehr ähnlich. Und wenn du dann in Turkmenistan bist, ist es halt so ein bisschen weg von der Welt. Durch eben diese Abschottung, durch die Landschaft, durch das, was das Land an sich hergibt, ist das schon was für jemanden, der schon viel gesehen hat und einfach mal was anderes sehen möchte. Ja.
Du bist ja viel dort unten, viel in Kirgisistan, Usbekistan. Was reizt dich an den Ländern? Und kann man sie miteinander vergleichen oder sind sie alle komplett unterschiedlich?
Komplett unterschiedlich. Also Usbekistan ist, nach Usbekistan fährst du, wenn du viel, viel, viel Kultur lernen willst. Alles, was Begriff Seidenstraße ist, persische Kulturen, Sprachen, wie die sich miteinander gemischt haben durch die ganzen Jahre. Dort ist auch alles sehr viel, ich sag mal, es nennt sich mal touristenfreundlich in Anführungsstrichen, einfach weil ganz viel UNESCO-Weltkulturerbe ist. Also sie haben unglaublich viel investiert. Wenn du nach Kirgisistan gehst, in Kirgisistan ist Natur, das ist Nomaden heute noch, ne? Also in Kirgisistan stehst du irgendwie auf 3000 Metern Höhe an dem See und da ist einfach mal nichts ringsrum. Mittlerweile leider auch Starlink, aber an ausgewählten Plätzen, das lässt sich, glaube ich, nicht vermeiden. Aber dann siehst du halt da wilde Pferde. Das ist landschaftlich extrem reizvoll. Und Turkmenistan halt einfach durch das Mindset der Regierung anders vom, wie soll ich das sagen, von der Wirkung her, ne? Also weniger frei dadurch. Trotzdem interessant und spannend, eben weil das so eine Spannung ist zwischen Gastfreundschaft. Ne? Du gehst da in diesen Hof rein bei der Familie, wo wir Mittag gegessen haben, gemeinsam gekocht haben. Die Kinder spielen mit diesen so Steinmurmeln und so. Also völlig irgendwie so, sieht man heute irgendwie gar nicht mehr bei uns. Ja? Sowas finde ich halt immer sehr eindrucksvoll, weil das einfach noch nicht so, also klingt doof, aber noch nicht so verwestlich ist. Noch nicht so ein Einheitsbrei, noch nicht so viel Konsum, 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 sondern es ist alles noch sehr echt. Und das finde ich toll an den Ländern. Und Usbekistan halt selbst ist für mich so, ich meine, die waren alle unter den Russen letztlich, ne? Und wenn du merkst, dass so ein Land so seine eigene Identität wieder entdeckt, obwohl das schon irgendwie 91 waren die Russen ja dann quasi raus, in Anführungsstrichen, ne? Aber das dauert einfach sehr, sehr lange, bis du als Land deine eigene Identität wieder findest und dann auch noch nach vorne trägst. Ne? Das finde ich halt spannend. Und die haben extrem viel Entwicklungspotenzial.
Auf jeden Fall total spannend und interessant, mal wieder was über ein neues Land gelernt zu haben. Ina, vielen, vielen Dank, dass du uns heute Turkmenistan näher gebracht hast. Und ja, total cool. Wenn wir jetzt hier aufhören, wie fühlt sich das für dich an?
Ist gut, ja. Ich glaube,
ist ja, gut.
Ja.
Haben wir alles erzählt, was es zu erzählen gibt? Oder hast du noch ein...
Nee,
irgendwas.
Die wichtigsten Sachen, glaube ich. Also das, was man sich angucken kann, auf jeden Fall ist alles gesagt. Und sonst, wie es wirkt, ich glaube, man muss einfach hinfahren, ja.
Okay, also wir gehen auf Google und suchen nach Flügen nach Aschrabat. Und wie kommt man da hin? Gibt es keine Direktflüge hin, oder?
Gibt es keine Direktflüge, ist ganz, ganz oft über Turkish Airlines, über Istanbul.
Ja.
Ich war vorher in Moskau, deswegen gab es da einen Direktflug. Insofern bin ich darüber eingereist, ja.
Genau. Okay.
Ja.
Super. Vielen, vielen Dank, dass du das uns näher gebracht hast. Mehr zu dir und allem, was du so machst und deine Reisen, die du halt zum Beispiel dort anbietest. Ich habe es ja gerade ganz kurz mal angesprochen. Verlinken wir natürlich in den Shownotes. Und ja,
immer.
Danke, dass du dabei warst.
Dankeschön, Sebastian.
Bis dann.
Ciao, ciao.
Tschüss.